Schatz erhalte mir, wenn ich sie es aller habe und den größten Reichtum führe. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag zur Predigt vorgeschlagene Bibeltext würde allerdings auf einer Hitliste der beliebtesten Bibelstellen abgeschlagen im hinteren Feld landen. Voran stünden Texte wie Psalm 23, Worte, die uns Trost zusprechen, die uns ermutigen. Unser Text heute spricht von Kampf und Leid, Verlust und Tod. Ich kenne bei mir persönlich den Impuls, solchen Worten aus dem Weg zu gehen, weil sie unbequem sind. Heute wollen wir uns dem stellen. Ich lese aus dem Philipperbrief Kapitel 3, die Verse 7 bis 11. Aber was auch immer für mich Gewinn war, das habe ich um des Messias willen als Verlust angesehen. Mehr noch, ich denke, dass alles ein Verlust ist, verglichen mit der so viel wertvolleren Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen habe ich alles eingebüßt und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm bin. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch das Vertrauen zu Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ich möchte ihn kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, damit ich nur irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten heraus. Ja, und so sprichst du dein Wort in unsere Herzen. Lass uns dir vertrauen und unser Leben verwandelt werden durch deinen Geist. Lieber Paulus, geht es nicht auch etwas sanfter? Reicht es nicht, sich auf die Auferstehung zu freuen? Muss man sich auch nach dem Leiden und Sterben Christi sehnen? Und ist es nicht ein bisschen heftig, alles neben Christus für Dreck oder auch mit Kot zu übersetzen, zu halten? Gönnst du uns denn gar nichts Gutes? Im Gegenteil, liebe Gemeinde, würde Paulus antworten, ich gönne euch das Allerbeste und deshalb rede ich so scharf. Um das zu verstehen, müssen wir den Zusammenhang dieser Worte betrachten. Paulus steht in der Auseinandersetzung mit Leuten, die die Gemeinde wegbringen wollen davon, sich ganz und gar auf die Gnade Gottes und Jesus zu verlassen. Sie wollen stattdessen noch die eine oder andere Regel einführen, um nur ja sicher zu sein, dass sie vor Gott gut dastehen werden. Damit aber geraten sie bei Paulus an den Falschen. Wenn einer die Tasten gesetzlich-religiöser Klaviatur spielen konnte, dann Paulus. Er war kein Weichei, sondern Paulus spielte in der Champions League selbstgebauter Frömmigkeit um den Titel. Aber das war für ihn Vergangenheit. Paulus gibt uns in diesem Kapitel einen Einblick in sein Herz. Dazu drei Punkte. Erstens, Mist oder Dünger. In den vorangehenden Sätzen führt Paulus eine Liste seiner Qualifikationen auf. Er sagt, wenn irgendwer sonst denkt, er könne sich auf eigene Leistung verlassen, ich noch mehr. Am achten Tag geschnitten, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern. das Gesetz Pharisäer. Was den Eifer betrifft, habe ich die Gemeinde aktiv verfolgt. Hinsichtlich der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit bin ich untadelig geworden. Nach jüdischen Maßstäben war die Karriere des Paulus kaum zu toppen. Lupenreiner Stammbaum. Sogar vom Stamm Benjamin, zu dem einstmals Jerusalem gehörte und aus dem der erste König des Volkes Israel stammte. Militärer Zirkel durch seine Zugehörigkeit zu den Pharisäern, den religiösen Führern seiner Zeit. Ausgebildet von Gamaliel, dem angesehenen Mitglied des Hohen Rates der Juden. Kompromissloser Hardliner, der die von den Christen verkündigte Abweichung vom jüdischen Glauben brutal verfolgte. Und schließlich in der Erfüllung des mosaischen Gesetzes zu einer Perfektion gelangt, die ihn unangreifbar machte. Damit einher ging selbstverständlich Ansehen und sicher auch ein gewisser Wohlstand. Paulus war ganz oben angekommen. Es gehört zutiefst zu unserem Wesen als Menschen. Erstens, dass wir nach oben wollen und zweitens, dass wir uns über Leistungen und Zugehörigkeiten definieren. Sowohl vor Gott als auch vor Menschen. Wir haben jeder unsere eigene Werteordnung verinnerlicht, geprägt durch Herkunft oder Bezugsgruppe. Und wir blicken auf unsere eigenen Errungenschaften. Um einmal die Klischees zu bedienen, dies können bei Männern Autos sein, bei Frauen Schuhe, bei Akademikern die Publikationsliste, bei Jugendlichen die Klingeltöne vom Handy. Und das gilt auch im religiösen Bereich. Da wird es ganz besonders deutlich in den sogenannten Gesetzesreligionen, zum Beispiel im Islam. Aber auch in der Gemeinde, auch in St. Martini, sind wir nicht davor gefeit, eine fromme Rangordnung zu pflegen. Selbst Gebet und Anbetung als tiefster innerer Ausdruck unserer Beziehung zu Gott können da Punktwerte auf der Frömmigkeitsskala bringen. Paulus war als Pharisäer voll dabei gewesen. Doch dann kommt es durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus zu einer völligen Neuordnung der Werte. Statt sich seiner Herkunft und Errungenschaften zu rühmen, schreibt er, wir nämlich sind die wahre Beschneidung, die wir im Geist Gottes ihm dienen. Und stolz sind auf Christus Jesus, anstatt uns auf Eigenleistung zu verlassen. Was wird damit sich rühmen? Übersetzt bedeutet wirklich so viel wie stolz sein auf, jubeln über. Worauf bin ich stolz? Auf Jesus. Wann habe ich zuletzt über ihn gejubelt? Was zählt eigentlich für mich? Paulus sagt nicht, dass seine Herkunft, sein Judentum, sein Eifer für Gott, sein Halten des Gesetzes als solches etwas Schlechtes gewesen ist, von den Exzessen einmal abgesehen. Aber verglichen mit Jesus, sagt er, ist das alles für ihn nur Dreck oder Kot. Paulus hat sich entschieden, das alles aufzugeben, um etwas Besseres zu gewinnen. Jesus. Und Jesus streicht dabei die Vergangenheit des Paulus nicht durch und seine Leistungen, sondern er verwandelt sie. Er macht sie fruchtbar. Fruchtbar für Paulus selbst, so wie für andere Menschen. In der Arbeit des Reiches Gottes werden all die Qualitäten und Erfahrungen des Paulus auf eine völlig neue Weise wertvoll und von Gott gebraucht. Aber nicht mehr, um groß rauszukommen, sondern für Gott. Zuvor aber uns loslassen. Dasselbe gilt für uns und unsere großartigen Leistungen. Wenn wir daran festhalten, uns darüber definieren als Menschen oder als Christen, dann wird es zu Dreck oder Kot. Es stinkt zum Himmel. Wenn wir loslassen, abgeben an Gott, dann macht er aus dem Mist unseres Lebens Dünger. Ich tue mich schwer mit dem Loslassen. Ich habe oft Angst, zu kurz zu kommen. Ich erliege der Illusion der Sicherheit durch Festhalten. Doch wenn Jesus sagt, wie wir es im Wochenspruch gelesen haben, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel fordern, dann dürfen wir sicher sein, er fordert nichts von uns, was er uns nicht zuvor gegeben hätte. Und auch das Viele, das wir ihm geben können, ist ein Klacks, verglichen mit dem, was Jesus uns anbietet. Denken wir an das Beispiel mit dem 1 Euro zu Beginn des Gottesdienstes. Es ist überhaupt nichts Schlechtes, daran 1 Euro zu besitzen. Doch wenn dieser 1 Euro durch Festhalten mich daran hindert, 5 Euro zu bekommen, dann wird er mir zum Verlust, zum Dreck gegenüber dem, was ich hätte gewinnen können. Und Gott gibt viel großzügiger als das. Vertrauen wir ihm. Was aber ist es, das Jesus uns anbietet? Paulus nennt in diesem Abschnitt und in dem Kontext einige Schätze, die ich uns jetzt in dem zweiten Punkt vor Augen stellen möchte. Reichtum in Christus. Paulus schreibt, ich möchte Christus gewinnen und in ihm sein. Wenn ich ein Los bei der Bürgerparkformular kaufe, hoffe ich jedes Mal darauf, einmal nicht nur eine Packung Saft oder eine Tafel Schokolade zu gewinnen. Aber Christus gewinnen und in ihm sein. 1000-mal gelesen und abgehakt, oder? Dabei ist das das Größte, was uns geschehen kann. Christus, der Mensch gewordene Gott, die Erfüllung der Verheißungen Gottes, von uns zu gewinnen. Der ewige Gott schenkt sich uns. Was sind wir abgestumpft? Dass wir das nur noch abnicken, anstatt darüber vor Freude zu hüpfen und stolz zu sein auf Jesus. Was der Hindu mit allen Opfern, der Muslim mit allem Fasten, der Buddhist mit aller Meditation nicht erreichen kann, das schenkt uns Gott in Christus, den direkten Draht in die Ewigkeit, den Zugang zum Herzen Gottes, Gott zum Anfassen. Paulus möchte nicht mehr seine eigene Gerechtigkeit haben, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch das Vertrauen zu Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist der zweite Schatz, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist im biblischen Kontext die Herstellung einer heilen, lebendigen Beziehung zwischen den Beteiligten. Wer immer versucht, Gerechtigkeit vor Gott durch Erfüllung vermeintlicher Forderungen zu erreichen und dadurch Gott zu gefallen, auf den wartet um die Ecke schon die nächste Gelegenheit des Versagens, die all unser noch so ehrliches Bemühen ad absurdum führt. Und selbst wenn unser Bemühen Erfolg hat, dann steht dahinter schon der Hochmut, der uns stolz macht auf unsere Erfolge und wegbringt von Gott. Was du Gott bieten kannst, reicht nie und nimmer für eine dauerhaft heile Beziehung zu ihm. Aber was er für dich getan hat, zu Christus ist alles, was du brauchst. Und sei es noch so klein und wankelmütig, so unscheinbar und hilflos. Die Hand, in die du in zögerlichem Vertrauen einschlägst, ist stark genug, um dich zu halten. Das nächste, was Paulus sagt, ist: Ich möchte ihn kennen. Kennen und erkennen meint im biblischen Sinne eine innige Beziehung, ein Vertrautsein. Ich darf, du darfst mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus vertraut werden. Verstehen, was er meint. Seinen Wunsch begreifen. Seinen Willen erahnen. Sein Wesen erfassen. Zweisamkeit mit ihm pflegen. Mit Gott auf Du und Du. Zugegeben, ich lasse mich oft davon abhalten, das Werbeblatt, die Wochenzeitung, der Kontostand, das Telefon nehmen mich gefangen, wenn ich eigentlich gerade Zeit mit Gott verbringen wollte. Aber auch das darf ich vor ihm bekennen und darf wieder neu anfangen. Dann schreibt Paulus von der Kraft seiner Auferstehung. Als Familie haben wir diese Woche eine uns sehr kostbare Frau und Freundin beerdigt. 3 Tage vor ihrem Tod konnten wir sie noch besuchen. Sie begrüßte uns mit den Worten: Ich bin auf dem Weg nach oben. Und wir durften mit ihr eine intensive Zeit des Redens, Lachens, Weinens, Umarmens haben. Sie lebte aus dem Wissen um die Kraft der Auferstehung Jesu und konnte getrost sterben. Liebe Geschwister, solch eine Hoffnung dürfen wir in Jesus haben, die über den Tod hinaus hält und gewiss macht. Lest euch Trostlosigkeit der Todesanzeigen in den Tageszeitungen durch. Und dann schaut, was für eine Hoffnung wir durch die Auferstehung Jesu Christi haben. Paulus wünscht sich in dem Zusammenhang auch die Teilhabe an seinem Leiden und seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Das geht uns nicht so glatt runter wie das Reden von der Auferstehung. Doch damit ist nicht zuerst eine Leidens- oder Todessehnsucht gemeint, sondern Paulus möchte dessen teilhaftig werden, was Jesus mit seinem Leiden und Sterben für ihn und für uns bewirkt hat. Völlige Vergebung, Wiederherstellung der Beziehung zu Gott und ein Sterben, das auch in der tiefsten Dunkelheit des Kreuzes sagen kann: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und schließlich, es ist vollbracht.